Schwarz hören. Die Frau, mit der ich heute hier sitze, hat in Berlin, Wien, Glasgow und Nancy Tanz, Gesang und Schauspiel und damit nicht genug, auch Politikwissenschaft und Philosophie studiert. Laura, bitteschön, wie geht das?
Ach, wenn man sich für ganz viel interessiert und ganz viel in sein Leben stopfen will, dann geht das schon.
Du bist ein Jahrgang 1985, also ein wirklich sehr, sehr, sehr junger Mensch. Du musst eine wahnsinnig zielstrebige Frau sein, um das alles irgendwie zu machen, weil das ist ja nur die Zeit des Studiums. Du bist ja schon ganz, ganz lange auf Bühnen unterwegs, machst ganz viele verschiedene Dinge, über die wir jetzt gleich noch reden werden. Bist du so jemand, der immer ganz viel machen muss, der immer ganz doll dran sein muss an den Dingen?
Also ich sag mal so, ja, man nannte mich Streberin.
Aha.
Mein Vater hat gesagt, Lauri, du musst in der Schule so oder so sein. Wenn du aufpasst, musst du zu Hause nichts mehr machen, sondern kannst einfach dann das machen, was du wirklich machen willst, nämlich Musikschulunterricht und so weiter. Und so habe ich das einfach gemacht. Ich wurde sehr, sehr lange gemobbt. Das war sehr schrecklich. Und erst dann so, als ich 16, 17 war und Musik gemacht habe und das auch in der Schule gezeigt habe, haben sie, glaube ich, gemerkt, dass ich gar nicht so eine schlimme Streberin war. Also ich kann zielstrebig sein und ich kann jetzt sogar aussortieren, für was sich das in meinem Leben lohnt. Ich bin jetzt nicht mehr Streberin einfach so, weil ich alles gut machen will, sondern ich weiß, die und die Dinge sind mir richtig wichtig und da will ich zielstrebig sein.
Will nochmal bei der Schule ansetzen. So ähnlich habe ich es übrigens auch gemacht. Ich habe mir immer abends angeguckt, was am nächsten Tag dran war und das konnte ich dann für den Moment. Und weißt du, was meine Erfahrung war? Vielleicht war deine ja ähnlich. Wenn du relativ gut immer dabei bist, wirst du auch nie in brenzligen Situationen gefragt. Das war zumindest meine Situation. Weil wenn Lehrer jemand auf dem Kieker haben, ist das ja eine ganz andere Geschichte und du musst unheimlich oft kämpfen. Und wenn du sowieso immer gut bist, das war so meine Erfahrung.
Das ist ja auch für Lehrerinnen und Lehrer so, wenn da jemand sitzt in der Klasse mit so ganz wachen Augen und guckt dich immer an. Ich glaube, das war für die einfach auch ein gutes Gefühl. Das merke ich ja heute, wenn ich auf der Bühne stehe und jemand lächelt mich die ganze Zeit ganz nett an, ist das für mich wie so ein Anker. Und ich glaube, ja, ich war für meine Lehrerin dann so ein Anker wahrscheinlich.
Ja, genau so. Und du hast gleich die Musikschule erwähnt. War von Anfang an ganz klar, dass du jemand bist, der mit Musik zu tun haben wird?
Ich habe mich immer schon angesprochen gefühlt, eigentlich von allen Künsten, aber meine Mutter ist auch künstlerisch unterwegs, hat selber früher Klavier gespielt, viel zu früh aufgehört. Ich glaube, das hat sie immer bereut und hat bei mir dann immer so ein bisschen gewollt, dass ich ein bisschen länger durchhalte, was auch der Fall war. Und das Tolle bei meinem Vater war auch, der ist eigentlich so ein typischer Ingenieur und der hat immer gesagt, Lauri, alles, was Bildung ist, da investiere ich in dich rein. Und Bildung ist Mathematik, Biologie und auch Kunst und Musik. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar.
Und inzwischen kannst du wirklich auf eine Karriere auch schon zurückblicken. Du bist jemand, der hat eine Bühnenpräsenz. Ich habe dich neulich hier bei einem Konzert in Berlin in der Wabe erlebt. Ich war baff. Du warst da alleine auf der Bühne und was du da alles gemacht hast, Klavier, Gitarre, Loopstation, gesungen, rezitiert, Geschichten erzählt. Also du kannst dir vorstellen, in meinem Alter habe ich schon eine ganze Menge erlebt und gesehen, noch dazu, da ich seit 100 Jahren auch als Musikjournalistin arbeite. Also war wirklich beeindruckend, was du da gemacht hast. Und dabei hast du gesagt, du hattest Angst.
Ich hatte fürchterliche Angst, weil so alleine auf der Bühne zu stehen, man ist doch da wirklich vollumfänglich verantwortlich für das Entertainment der Leute. Plus, wenn man auch noch die eigenen Songs singt mit den eigenen Texten, denkt man sich so, oh Gott, wo ist mein Gitarrist? Wo ist mein virtuoser Schlagzeuger, die das Ganze hier noch am Laufen halten können, wenn ich die Leute nicht unterhalten kann? Und tatsächlich habe ich mich sehr oft hinter anderen vielleicht auch ein bisschen verstecken können auf der Bühne. Und weil ich aus dem Kontext Schauspiel komme, stehe ich natürlich sehr oft auch mit anderen Leuten auf der Bühne. Und ich muss mich wirklich pushen, das war mein Neujahrsvorsatz 2023, dass ich mehr Gigs alleine spiele. Und in diesem Zuge bin ich noch. Also es war erst mein 5., 6. richtiger Alleine-Gig und ich hatte wahnsinnig Angst. Und ich war ganz doll happy über dein Lob.
Es gab aber von vielen anderen auch Lob und die Resonanz war ja auch toll. Also ich nehme an, war sogar der Neujahrsvorsatz 2024, weil wir jetzt schon 24 haben.
Oder nee, hast tatsächlich, ja, ich habe es mir schon ein Jahr früher vorgenommen.
Okay. Genau, und dann muss aber jetzt was passieren, wenn es erst der fünfte war, oder?
Ja, ich habe eben zwischendrin noch ganz viele andere Konzerte angeleiert mit Band oder zumindest im Duo. Ich habe eben einen besten Freund, der Tim Ludwig, und mit dem spiele ich eben sehr viel zusammen. Ist dann auch keine Riesenformation, aber schon so ein Mensch noch mit auf der Bühne, es gibt mir ein gutes Gefühl. Aber ich wachse hinein, viele Menschen sagen mir, hey Laura, du reißt mir völlig aus alleine auf der Bühne, und ich denke, okay, ich fange an, es zu glauben.
Ist der Partner derjenige, der per Bild auch jetzt dabei war?
Genau, ich habe einen kleinen Trick bei diesem Auftritt gemacht. Ich habe ihn quasi eingerahmt in einen goldenen Bilderrahmen und auf den Barhocker gestellt. Und da war der Timmy dann quasi mit mir auf der Bühne. Mhm. Genau. Ich habe das Feedback bekommen, dass ich doch ein farbiges Bild von ihm nehmen müsste. Nicht schwarz-weiß, denn es sah aus wie ein Trauerbild.
Das war mein allererster Gedanke. Ich dachte, was ist das jetzt? Ehrt sie jemanden? Mhm. Ist das irgendwas? Und
Nee, ich hatte einfach keinen Farbdrucker. Das war eine ziemlich spontane Aktion. Das nächste Mal ist es ein ordentliches Farbfoto.
Und weißt du, was mir passiert ist, als ich über dich gelesen habe? Las ich etwas, und ich las es zunächst folgendermaßen: freie Trauerrednerin. Weil das ist so in meinem Kopf, dass ich mich mit Tod und Trauern und ja durchaus einer sehr lebendigen Art, sich dem Tod zu nähern, beschäftige, hat mein Gehirn sofort einen Fehler reingebaut, weil du bist ja nicht freie Trauerrednerin, sondern freie Traurednerin, richtig?
Ich bin tatsächlich beides, aber tatsächlich auf meiner Homepage steht Traurednerin. Ich bin eigentlich Rednerin für alles Mögliche, ne? Wenn man Wörter liebt und so, dann mache ich auch Moderation und aber eben auch diese privaten Feierlichkeiten. Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche Freitag auch zwei Beerdigungen, zu denen ich spreche.
Ich habe ja die Idee und mache das auch hier und da, Menschen zu unterstützen, dabei ihre eigene Trauerrede vorzubereiten, wann immer sie das machen wollen. Kann man ja auch jährlich aktualisieren. Also bei mir heißt das, ein paar Anekdoten aufschreiben, einfach, dass man sie nicht vergisst, später dann zusammenfassen und vielleicht sogar aufnehmen. Das heißt, die eigene Stimme vielleicht sogar erklingend bei der eigenen Abschiedsfeier. Das ist so mein Herangehen. Das geht natürlich jetzt bei dir nicht, weil du ja für andere sprichst. Wie machst du das? Wie näherst du dich denen?
Erstmal verstehe ich deinen Gedanken sehr gut. Ich bin auch gerade in einem Team, was sich gerade aufstellt. Das heißt tatsächlich Schöner Sterben, was gerade ein paar Ideen dazu sammelt, wie man schöner stirbt und sich schöner beerdigen lässt. Ne? Ich glaube, viele Gedanken, die du auch schon hier besprochen hast in dem Podcast, wo es auch darum gehen könnte, dass Menschen sich selber Gedanken machen, was gesagt wird. Ich glaube, ich, wenn es um meine eigene Beerdigung gehen würde, würde trotzdem lieber wollen, dass jemand anders über mich spricht. Ich finde es auch gut, wenn man nicht alles bis in alle Ecken kontrollieren kann, aber es müsste eine Person sein, der ich zutraue, sag ich mal, das, was mir wichtig war oder die Essenz eines Menschen zu erkennen. Und das, zu deiner Frage, ist mir wichtig. Ich treffe mich natürlich mit Menschen und Angehörigen, das sind meistens ein, zwei Personen, die mir über diese verstorbene Person erzählen. Teilweise freue ich mich, wenn ich zum Beispiel in alte Schulzeugnisse reingucken kann, was da die Grundschullehrerin gesagt hat. Das kann sehr witzig sein, denn es ist auch wichtig, ein bisschen humorvoll auch an diese ganze Sache ranzugehen. Ne? Ein Mensch war ja ein Mensch in all seinen Farben, und es wäre, glaube ich, nicht richtig, an diesem Tag nur getragen und trauernd darüber zu sprechen. Und was ich auch noch möchte, ist eigentlich, dass noch andere Leute, die auf diese Beerdigungsfeier kommen, vielleicht eine Arbeitskollegin, ein guter Freund, vielleicht einen kleinen Moment noch schildern. Da kriege ich dann E-Mails von den entsprechenden Leuten, so mit einem des Lieblingsaugenblicks mit dieser verstorbenen Person. Damit man eben nicht nur von den ganz nahen Verwandten einen Einblick bekommt, sondern auch noch von anderen Menschen, die manchmal so schön geschrieben sind, dass man sie einfach eins zu eins auch nacheinander vorlesen kann.
Das ist eine tolle Idee mit dem Lieblingsaugenblick. Also die Trauerreden, die ich gehalten habe, zum Teil auch auf privater Ebene für meine Mutter und meinen Vater, da habe ich versucht, sowas ungefähr zu machen, indem ich einen sehr kleinen Trauerkreis sogar mit einbezogen habe. Also ich habe eine Anekdote erzählt, die ich wiederum von meiner Mutter oder dem Vater kannte, und da waren dann Leute, die da eventuell bei irgendwas dabei waren, und dann habe ich die versucht, so mit einzubeziehen, und dann haben die auch mit reagiert. Also eben auch was Lebendiges, weg von diesen, ja, sehr getragenen Trauergeschichten, die oft so 0815 auch sind, wenn dann also so aufgezählt wird, was einer so in seinem Leben gemacht hat und was er für ein toller Mensch war und so. Langweilig, oder?
Ja, weil Menschen hatten ja auch Ecken und Kanten, ne? Und manchmal haben Menschen auch blinde Flecke. Manchmal waren Menschen zu den einen total lieb und aufopfernd und vielleicht zu den anderen ein bisschen schroff oder so, ne? Das will ich natürlich immer gut und würdevoll verpacken, aber am Ende sollen die Angehörigen und Freunde da wirklich drin sitzen und diese Person erkennen, über die ich da rede, ne? Und das ist mir ein Anliegen.
Wie bist denn du dazu gekommen? Du bist gerade zweite Hälfte 30er, da beschäftigt man sich doch normalerweise noch nicht mit dem Thema.
Dadurch, dass ich ja Gesang, Tanz, Schauspiel studiert habe, ne, kenne ich ja Bühnensituationen und auch Bühnensituationen, wo man authentisch bleiben muss. Ich finde gerade bei Trauerreden und bei Traureden, aber auch bei guten Moderationen, ich finde es ist immer toll, wenn Leute natürlich bleiben und dann nicht plötzlich so einen aufgesetzten Duktus haben. Und dem war ich sowieso schon nah. Und seitdem ich 16 bin, habe ich eigentlich immer auf Hochzeiten gesungen. Ich bin da so über die Musik reingeschlittert. Dann habe ich immer mehr Leute reden gehört und habe gedacht, naja, das ist ja ein bisschen computerstimmenhaft. Oder naja, das ist jetzt eine Copy-Paste-Rede, muss man ja nicht machen. Dann habe ich immer mehr freie TraurednerInnen gesehen und habe dann irgendwann gedacht, ey, ich glaube, das kannst du auch gut. Und ich glaube, du wärst gut, so die Essenz einer Liebesgeschichte aufzufangen. Und dann habe ich irgendwann einen Fotografen von einer Hochzeit kennengelernt, dessen Mutter gestorben ist. Und der mochte meine Rede auf dieser Hochzeit so sehr, dass er sagte, ey, meine Mutter, die war wirklich ein krasser Mensch und dir traue ich zu, dass du die Rede zum Abschied hältst. Und so bin ich da reingerutscht, dass ich gemerkt habe, wow, ich hatte sehr viel Respekt davor, aber ich dachte, es ist eigentlich nicht viel anders. So, man versucht immer würdevoll über eine Sache zu sprechen und die Essenz rauszuholen. Und so bin ich dann auch da reingerutscht.
Offenbar bist du eben auch jemand, der so das eine aus dem anderen entwickelt. Wenn da irgendwas ist und jemand sagt, oder findet das gut, dann kannst du dich möglicherweise schnell damit identifizieren, mit deinem Tun und kannst das offenbar gut umsetzen. Also das kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, glaube ich.
Das macht Spaß. Also da ergibt sich im Leben so wahnsinnig viel. Sonst könnte man ja denken, Tanz, Gesang, Schauspiel, na gut, die singt, die tanzt, die ist auch Schauspielerin. Aber das ist ja wahnsinnig viel mehr, das, was wir jetzt schon besprochen haben. Ja. Und du schreibst ja auch. Also wenn ich dein neuestes Projekt recht verstanden habe, schreibst du die neue Revue für den Friedrichstadtpalast.
Ja, der Friedrichstadtpalast hat ja immer zwei Shows, eine Grand Show und eine Young Show. Und die Young Show, ich darf das Thema noch nicht verraten, aber es wird ein sehr tolles Thema, wo es einfach auch wichtig war, dass ein paar mehr Frauen im Team sind. Und dann haben sie eben Textdichterinnen gesucht. Mich hat jemand vorgeschlagen. Ich habe ein Tryout bekommen. Und das Tryout hatte wirklich so ein gutes Thema. Krankheit und sich durch Kunst retten. Und beides kenne ich leider. Also ich hatte auch viel mit Krankheit zu kämpfen in meinem Leben. Und Kunst war so das, wo ich selbst in den düstersten Momenten dachte, es lohnt sich für mich immer weiterzuleben, solange ich irgendetwas mit Kunst machen kann. Und ich dachte in diesem Tryout, wow, das sind genau meine Themen, das kann ich, das mache ich. Und habe nach zwei Tagen eben einen Song zurückgeschrieben und war super, super happy, dass die so super happy waren. Und jetzt darf ich so ziemlich alle Songtexte schreiben, zusammen mit einem mexikanischen Komponisten. Der macht die Musik dazu. Der hat sehr viel für Disney geschrieben. Und 2, 3 Songs darf ich sogar selber komponieren und produzieren für die Show.
Super. Wann kommt das? In welchem Jahr?
In diesem Jahr noch, genau. Also die prämieren immer so Ende Oktober, Anfang November und laufen dann ein paar Monate.
Ja Mensch, aber das ist doch auch schon eine Adlung, oder?
Also ich freue mich wahnsinnig, einfach auch wieder was in Berlin machen zu können. Ich habe ja studiert und mehrere Jahre gelebt und habe viele Freundinnen und Freunde. Und dann wieder mal was in der Hauptstadt machen zu können und dann an so einem Haus, das ist natürlich ganz, ganz toll und auch eine Riesenchance.
Absolut. Wenn ich fragen darf, was du schon viel mit Krankheit zu tun hattest?
15 Jahre lang war ich in einem Zustand, ich habe sehr, sehr lange gesucht. Ich war bei unglaublich vielen Ärzten. Ich sage mal, ich habe zwischen Schamanismus und Schulmedizin wirklich alles probiert, weil das eben keine so leichte Sache war, was mir fehlte. Und ich hatte auf allen möglichen Levels von Werten, die man messen kann, Hormone, Nährstoffe, Blutkörperchen, Blutdruck, wirklich alles mögliche, Verdauung. Das war alles im roten Bereich und es war nicht ganz klar, wieso. Es wäre jetzt eine lange Geschichte zu erzählen, was mir alles gefehlt hat und ich habe auch nicht gedacht, dass das besser werden kann, aber ich habe dann eine ganz tolle Ärztin gefunden, die beides kann, Schulmedizin und Naturheilverfahren und immer ganz toll gemessen, Laborwerte richtig schwarz auf weiß zum Anfassen und Angucken und nach ganz viel Disziplin und 5 Jahren, in denen sich gar nichts bewegt hat, obwohl ich so diszipliniert war und ich wirklich dachte, oh, ich werde hier wahnsinnig.
Disziplin beim Essen oder wobei?
Alles, ja. Alles. Essen. Ich hatte ein ganz, ganz runtergefahrenes Immunsystem. Das heißt, in den Wintermonaten konnte ich wirklich kaum rausgehen. Ich habe meine Jobs gemacht, bin dann aber direkt nach Hause, total erschöpft. Ich war wirklich hart dran an der Erwerbsunfähigkeit. Es war auch psychisch schwierig, weil man denkt, man ist im besten Alter, man hat so viele Ideen, die raus wollen, die Kolleginnen und Kollegen verfolgen ihre Träume, du willst das auch, der Körper hindert dich aber, plus man ist selbstständig, traut sich nicht mit anderen darüber zu reden, was einem wirklich fehlt, weil dann denkt man, wenn die Leute wissen, wie krank ich bin, geben sie mir vielleicht keine Jobs mehr. Das hat mich natürlich dann auch, sag ich mal, sozial ein bisschen abgegrenzt von den anderen Menschen, weil die natürlich merken, da ist was, das erzählt sie uns nicht und so. Das waren wirklich harte Jahre. Aber es sind Wunder geschehen. Ich hätte es selber nicht gedacht. Irgendwann ist der Knoten geplatzt und all die Disziplin hat sich ausgezahlt. Und es geht mir so seit 2, 2,5 Jahren unfassbar viel besser. Ich muss viel weniger Acht geben, was ich esse und wann ich esse und so. Es gibt noch Regeln, die ich verfolgen muss. Und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber es ist unglaublich viel spontaner wieder geworden, mein Leben. Ja,
klingt ja wahnsinnig gut. Und du bist ja offenbar jemand, der dann, und du kommst gerade von einem Spaziergang,
ja,
der sich eben auch viel bewegt. Gehört das auch zu dieser anderen Lebensweise?
Ich habe dann auch aufgrund der Sachen, die ich hatte, unglaubliche Rückenschmerzen bekommen und einfach überhaupt Schmerzen. Und ich konnte auch nie richtig doll Sport machen, weil sobald ich mich richtig doll angestrengt habe, hat mein Körper gedacht, so, jetzt müssen wir krank werden. Also es war ein bisschen ein Teufelskreis. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann gehst du halt einfach spazieren. Das hat sich zwar total langweilig am Anfang angefühlt, aber ich dachte, dann gehst du wenigstens spazieren. Das war ungefähr 2020, als die Corona-Pandemie aufkam. Und das habe ich genutzt, um mein Leben auch so ein bisschen zu verändern. Und das fing an mit, ich will diese 10.000 Schritt pro Tag schaffen. Das habe ich auch geschafft. Und jetzt hat es sich so ausgeweitet, ohne dass ich das wollte. Und in manchen Monaten sind es wirklich 30.000 pro Tag.
Nein, ja. Ich habe hier so eine Uhr, die die Schritte auch zählt, aber da gucke ich nicht drauf.
Das Gute ist, ich kann auch sowas wie arbeiten beim Laufen. Also für mich ist das keine verlorene Zeit, weil ich texte unfassbar gut beim Laufen. Ich dachte, ich habe irgendwie ein Spleen, dass das bei mir geht. Aber ich habe gelesen, dass alle großen Philosophen das auch gemacht haben, täglich einen Spaziergang, um nochmal frei assoziativ über ihre Ideen nachzudenken.
Ah ja. Laura, apropos Philosophen, du hast es ja mit denen, ne?
Naja, es sind verschiedene Schulen, ne? Die Platonisten und die Aristoteliker und...
Genau, und so redet sie dann auch übrigens auch auf der Bühne. Da geht sie dann leicht ins Singen über. Und deine neue CD, die ja jetzt komplett, oder das neue Album, was jetzt rauskommt im April, heißt ja auch Dionysos. Mhm. Das heißt, irgendwie hat es ja auch was damit zu tun.
Genau, Dionysos ist ja der griechische Gott des Weines, also auch des Feierns, teilweise des orgiastischen Feierns, auch der Sexualität. Und ich bin dem begegnet. Ich war mal in der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das ist so ein hochbegabtes Netzwerk. Und da habe ich einen Kurs mitgemacht, wo ich Karl Hegemann kennenlernen durfte. Und der war Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne und war ein guter Freund von Christoph Schlingensief.
Ah, ja.
Der hat einen Kurs gemacht zu Strömungen im Theater. Und der war ein großer Fan von Nietzsche. Und Nietzsche hat ja gesagt, ja, die ganze abendländische Kultur, wir verehren alle den Apollon, den Gott der Vernunft. Und wir bilden uns alle ein, wir seien ach so vernünftig. Aber eigentlich ist das ja totale Selbstverleugnung, weil so ein Dionysos ist einfach mal auch wichtig. Und wir haben einfach auch mal Instinkte und wir sind einfach auch mal Tiere. Und Kreativität wäre überhaupt nicht möglich ohne so ein Dionysos. Und da wurde ich zum ersten Mal aufmerksam auf den Dionysos.
Mhm.
Und dann, weil ich mich in letzter Zeit auch immer mehr einem gesunden Feminismus zugewandt habe, habe ich irgendwann gemerkt, in sexuellen Dingen und wie auch unsere Gesellschaft mit Sexualität umgeht, denke ich, dass für mich und sicherlich auch viele andere weiblich gelesene Geschöpfe so eine Dionina eigentlich ganz gut wäre, die es aber leider noch nicht gibt.
Aber du wirst sie zum Teil kreieren, nehme ich mal stark an, auf der CD.
Genau, also eine Single heißt tatsächlich Dionina und ich freue mich immer sehr, wenn ich die singe auf der Bühne.
Im April geht's schon los und du hast jetzt schon so einzelne Songs nach und nach veröffentlicht. Das macht man heutzutage so, ne? Auch weil das übers Netz dann eher funktioniert, oder?
Ja, man hat es früher teilweise gemacht, aber da waren es dann vielleicht nur 1, 2 Singles für ein Album mit 12 Songs. heute gehen Leute manchmal so weit, wirklich jeden einzelnen Song dann einzeln nacheinander zu veveröffentlichen. Bei mir sind es tatsächlich 8 Singles von den 12, die ich nacheinander rausbringe. Irgendwie ist das doch schön, wenn man nicht alles auf einmal, ne, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, man verbringt da so ein Album raus und dann ist das schon wieder verpufft und niemand interessiert sich mehr dafür. Und so einem einzelnen Song, wenn er auch gut genug ist, den Stellenwert zu geben, wenn man auch noch ein schönes, tolles Video dazu gedreht hat, ich finde, das ist schon gerechtfertigt. Das ist jetzt nicht nur Marketingstrategie.
Und das machst du ja heftig. Du schlüpfst ja in Videos wirklich richtig in Rollen rein. Also das erste Video, was ich von dir gesehen habe, ist zu Hinter den Kulissen.
Im Auto, genau.
Ja, so wie so eine genau. Diva. Ja, wie eine Diva. Da siehst du auch 10, 15 Jahre älter aus, also divenmäßig, ja, aber andere Rollen kann ich mir dann auch gut vorstellen. Das ist auch sowas, wo du spielst mit dem Metier, oder?
Ja, ich glaube, ich spiele nicht nur mit dem Metier, sondern auch mit mir selbst. Ich muss sagen, es piept mich oft total an, wenn erwartet wird von einem, dass man nur eine Sache ist. Und das zieht sich ja bis in den Feminismus hinein, ne? Wenn man eben eine schöne Frau ist, kann man nicht schlau sein. Oder überhaupt, wenn man eine Frau ist, kann man nicht was anderes sein. Und ich denke, wir sind von Geburt an ganz viele Sachen. Und dann haben wir ein Leben lang die Möglichkeit, das in uns zu entdecken und auch rauszuholen. Und das heißt nicht, wenn man viele Sachen ist, das heißt nicht, dass man unzuverlässig ist oder keinen wirklichen Kern hat. Ich denke im Gegenteil. Man kann den Kern haben mit Werten und so und trotzdem kann man spielen. Und ich liebe das, zu spielen im Leben. Das irritiert die Leute aber oft. Und noch einfacher ist es eben, Rollen zu spielen für Musikvideos und im Theater, wo ich ja eine große Affinität habe.
Spielen ist für mich ein ganz großes Thema. Ich sage in meinen Kommunikationstrainings immer, Kommunikation ist ein großes Spiel. Genau genommen ist das ganze Leben ein großes Spiel. Wir gehen miteinander um nach bestimmten Regeln. Manchmal brechen wir sie auch und so weiter und so fort. Also spielerisch. Manchmal gucken die Leute dann komisch und denken, ich bin irgendwie nicht ganz von dieser Welt, wenn ich das so sage. Oder stellen sich irgendwie ganz eng irgendwie dieses Spiel vor. Aber so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist mir das sehr nah. Welche Sachen bist du denn? Weil du gesagt hast, der Mensch ist ganz viele Sachen.
Ja, auf kognitiver Ebene interessiere ich mich eben für ganz viele Sachen und also meine Freundinnen und Freunde finden es halt Wahnsinn, weil einerseits wissen die, ich beschäftige mich mit Philosophie und andererseits gucke ich wirklich schlimmstes Trash-TV und die sagen, wie geht das? Wie passt das zusammen? Vergiftest du nicht deine Synapsen damit? Und ich sage immer, nee, ich war ja früher Streberin. Ich habe diese Gruppendynamiken nie mitgekriegt von so Leuten und so Mädchen und wie die sich unterhalten. Für mich ist das so, endlich kann ich mal dabei sein und zugucken, wie das ist. Ich war lange oft in diesen hyperintellektuellen kognitiven Sphären, aber so Intuition, Bauchgefühle, Bodenständigkeit und wie Leute nun mal sind. Und Leute sind nun mal nicht immer kognitiv und ideal. Das hat mir gefehlt und das hole ich mir über Trash-TV.
Und kriechst du dann richtig rein oder guckst du es reflektierend?
Also ich bin überhaupt nicht die Zuschauerin, die wertet. Ich würde gar nicht sagen, der ist ja total doof, das kann man ja nicht machen. Also ich gucke das nicht und fühle mich dann moralisch irgendwie besser als die. Gar nicht. Ich bin sogar oft erstaunt, wie mutig die sind, wirklich so zu sein, wie sie wollen. Das finde ich ganz oft so, wow. Und ich bin eigentlich total dankbar, dass ich daran genau ein paar Reflexionen haben darf, Beobachtungen haben darf, auch im Spiel zwischen Männern und Frauen, so wie unsere Rollenbilder eben momentan oft noch sind in der Gesellschaft. Genau, und auf anderen Ebenen, ne, ich kann halt super ernsthaft sein, aber ich kann auch der totale Clown sein und in Babysprache reden und die Grande Dame sein, wie in diesem Film, bei Hinter den Kulissen. Teilweise habe ich auch Auftritte, wo ich wirklich im großen Glitzerkleid und mit den High Heels rumlaufe. Wenn ich meine eigene Musik mache, bin ich eher down to earth, habe Turnschuhe an und irgendwie grelle Neonfarben, ne? Das passt für mich alles zu mir.
Gib uns doch mal eine Idee, welcher Art Trash-TV guckst du da?
Also ich gucke meistens amerikanisches Trash-TV, weil deutsches ist mir meistens zu langweilig. Ich finde, die Deutschen sind dann doch noch ein bisschen verstockt, mit ihren Emotionen hausieren zu gehen.
Okay.
Also früher habe ich The Bachelor und The Bachelorette geguckt. Ich gucke The Housewives of Beverly Hills, New York City, Miami, alles Mögliche. Ich habe auch die Kardashians geguckt. Alles, was so Dating-Sachen sind. Love Island, Are You the One, Perfect Match, das sind so auch Netflix-Serien. Die interessieren mich unheimlich, wo nämlich gerade Leute eigentlich wissen, ich bin im Fernsehen und ich sollte mich hier apollinisch benehmen, nämlich rational, und dann aber doch nicht können anders und sich total dionysisch verhalten. Das gucke ich mir gerne an.
Gibt's da vergleichsweise doch vielleicht irgendwas im deutschen Fernsehen? Also Bachelorette und Bachelor gibt's ja. Ist das ungefähr sowas?
Das ist sowas, mhm. Genau. Und ich glaube, Love Island gibt es auch im deutschen Fernsehen. Mhm. Ich gucke mir eher nicht sowas an wie Dschungelcamp oder Big Brother. Das interessiert mich irgendwie nicht so. Es ist meistens, hat es eine Dating-Thematik, irgendwas Mann, Frau oder dazwischen und außerhalb. Oder eben so ein bisschen eine andere Bubble, als ich sie lebe, so Superreiche oder so. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich da irgendwie auch hin will, aber das ist schon super interessant und normalerweise lernt man solche Leute ja nicht kennen und wie die ticken und was denen wichtig ist und wofür die so ihr Geld ausgeben.
Mhm. Wobei da die Frage natürlich ist, was ist gespielt und was nicht. Also bei Verona Poth, da ist es ja ganz klar eine Rolle, die sie spielt. Das ist ja eine hochintelligente Frau.
Ja, ich muss gestehen, ich war mal in so einer Serie.
Also du hast mal gespielt in so einer Serie?
Ich war nur bei Shopping Queen. Aber ich glaube, dieser kleine Ausflug zu Shopping Queen hat mir ein ganz gutes Gefühl dafür gegeben, zu erkennen, was ist jetzt hier gestaged und was passiert aber einfach, wenn du 5 Frauen alkoholisiert in Urlaub schickst, die sonst nie was miteinander zu tun haben, die große Egos haben und dann halt einfach mal ausrasten. Oder nicht nur Frauen, das können auch Männer sein, ne? Ich will da jetzt nicht das weibliche Klischee bedienen. Und da denke ich so, ja, gestaged ist, dass die zusammen dahin fahren müssen. Das würden die wahrscheinlich nicht tun, wenn es nicht für die Show wäre. Aber ich glaube, die Emotionen, die dann hochkochen, die sind durchaus real.
Doch spannend. Du bist ja auch Schauspielerin. Konnte man dich da irgendwo auch bisher im Fernsehen sehen oder ist das mehr auf Theaterbühnen?
Ich bin mehr auf Theaterbühnen. Wenn ich was für Film und Fernsehen gemacht habe, dann waren das auch eher so Dokus. Ich habe mal so eine lyrische Doku über den Prager Frühling gemacht, die dann so auf Filmfestivals spielen, aber die man jetzt nicht so im deutschen Fernsehen sieht. Mhm.
Wäre das etwas, wo du sagst, da lege ich irgendwann auch mal meinen Schwerpunkt drauf? Ich will da jemand werden, den man aus dem Fernsehen kennt?
Man muss mich nicht kennen, aber natürlich würde ich mir die Erfahrung gerne gönnen. Ich hätte total viel Lust drauf, aber man muss ehrlich sein, ich müsste da auch sehr viel mehr in eine andere Richtung investieren. Und gerade läuft das, was ich momentan tue, einfach auch sehr gut und meine eigene Musik ist sehr im Fokus, so dass, wenn das überhaupt noch Realität würde, für mich wahrscheinlich eine Weile noch warten müsste und ich müsste sehr viel mehr investieren.
Also geht jetzt erstmal so weiter, dass die Musik weiter vorangetrieben wird, die eigene.
Genau, also erstmal kommt am 20.04. das neue Album raus. Ich mache auch ein großes Release-Konzert in Leipzig im Kupfersaal. Das ist eine schöne Location. Zusammen mit einem Streichquartett, mit dem ich schon lange on Tour bin, mit denen ich dann auch schon die nächste CD in der Mache habe. Das wollte ich auch schon immer mal machen, eine CD nur mit Streichquartett und Stimme. Aber die bieten sich auch an, ne? Dionysos, das klingt ja schon danach. Das sind schon auch sehr epische, imposante Stücke, wo Streichquartett auch immer dazu passt. Das muss ich jetzt erstmal volle Kraft voraus anpeilen.
Also ich wünsche gutes Gelingen für alles, was da kommt. Laura, du wirst mich jetzt nicht mehr los. Ich werde dich weiter verfolgen.
Ich hoffe es. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Schwarz hören.